Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Es hat mächtig gescheppert auf Schalke. Karel Gerrards entlassen, Marc Wilmots entlassen nach einem 3:5 gegen Darmstadt 98. Es gibt viel zu erzählen heute bei 19:04 Inside Schalke, der Schalke Talk. Wir sprechen darüber, wie die Gerrards Entlassung abgelaufen ist, warum Wilmots mitgehen musste, wie es weitergeht und warum Ben Manga jetzt der starke Mann auf Schalke ist. Das alles bei 19:04, der Schalke Talk.
19:04 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
1000 Trainer schon verschlissen, Spieler kommen, Spieler gehen, heißt es in einem Vereinslied des FC Schalke 04. Und dass das stimmt, das hat der Club am heutigen Samstag mal wieder unter Beweis gestellt. Es hat mächtig gescheppert heute Vormittag. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Talk ein bisschen später bringen, als ihr es gewohnt seid. Also zur Erklärung, wir haben jetzt kurz nach 13 Uhr, es ist viel passiert heute Morgen. Es wird darüber zu reden sein, in gewohnter Weise mit unseren beiden WAZ-Schalke-Experten Andreas Ernst.
Glück auf.
Und Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Mein Name ist Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Für die zwei oder drei Zuschauer, Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben, Andi, vielleicht erklärst du mal kurz, was die Nachricht des Tages ist.
Die Nachricht des Tages ist, Trainer Karel Gerrards und Co-Trainer Tim Smulders sind seit heute Morgen nicht mehr Schalke-Trainer, wurden freigestellt. Für zwei Spiele übernimmt U23-Trainer Jakob Fimpel, der kann es aber nicht für immer machen, da er die A-Lizenz hat und damit darf er keine Profimannschaft trainieren. Das heißt, spätestens zur Länderspielpause gibt es einen neuen Trainer, der dann übernehmen wird, die Trainersuche hat angefangen.
Und der Vollständigkeit
halber, Sportdirektor Marc Wilmots ist auch Geschichte.
Genau, ich wollte gerade sagen, also die...
Seine Aufgaben werden dann intern übernommen, aber Gerrards und Wilmots haben ja sehr eng zusammengearbeitet und jetzt sind sie zusammen auf Schalke untergegangen gewissermaßen.
Da geht fast unter, dass Schalke gestern 3:5 gegen Darmstadt 98 verloren hat, was diese ganzen Entwicklungen von heute so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Lass uns das Ganze mal aufdröseln. Also, Karel Gerrards ist Geschichte. Einer von den inzwischen fast wirklich 1000 Trainern, die Schalke in den letzten Jahren hatte.
Weißt du, wer der letzte Schalke-Trainer war, der länger als zwei Jahre durchgegangen hat?
Weil ich deinen Artikel gelesen habe, der auf watz.de steht und den ich allen ans Herz lege, Mirko Slomka.
Ja, 2006 bis 2008, fast 20 Jahre her.
Und Karel Gerrards hat 11 Monate geschafft, also nicht mal das Jahr voll gemacht. Die berühmte Frage nach dem Spiel, woran hat es gelegen?
Ja, woran hat es gelegen? Ja, das ist eine Entwicklung, die nicht erst mit dem 3:5 gegen Darmstadt 98 endete. Das war am Ende der letzte I-Punkt auf der Entscheidung. Man muss ein bisschen zurückgehen. Man muss in den März zurückgehen, als Ben Manga die Anfrage bekam, die erste Anfrage und seine Analyse angestellt hat, wie Schalke werden soll, was aktuell das Problem ist. Und schon da hat er festgestellt, dass Karel Gerrards nicht der Trainer ist, mit dem er in die Zukunft gehen möchte. Es gab sehr viele Auswärtsklatschen, es gab zu große Abhängigkeiten von Einzelspielern. Und Ben Manga hat sich einfach irgendwas anderes vorgestellt. Dazu hat sich Karel Gerrards nicht zum Verein benannt, deswegen musste er schon mit anderen Kandidaten sprechen. Da kriselte es also schon in der Rückrunde der vergangenen Saison. Und das hat sich dann fortgesetzt, weil es nach dem 5:1 gegen Braunschweig am ersten Spieltag einfach nach unten ging. Es war keine Entwicklung in der Mannschaft zu sehen. Es war keine dauerhaft zu erkennende Strategie, personell und taktisch zu sehen. Und deswegen die Entscheidung, die dann mündete in einem 3:5, in einem aberwitzigen Spiel. Also ich glaube, nach der ersten Halbzeit hätte keiner mehr vermutet, dass Schalke dieses Spiel noch verlieren wird.
In der Tat, wir hatten es gerade gesagt, im Sommer wurde ja schon mal heißer über Gerrards diskutiert. Da war er ja schon quasi auf dem Absprung. Gab belgische Vereine, die an ihm interessiert und an denen er wohl auch interessiert sei. Hat Schalke vielleicht da verpasst, den Cut zu machen und sich im Sommer von Gerrards zu trennen?
Willst du? Soll ich?
Ja, rückblickend würde ich sagen, ganz klar ja. Also spätestens jetzt ist man ja schlauer. Nach 6 Spieltagen ist das Ding in die Hose gegangen und Gerrard hat es entlassen. Natürlich hätte man jetzt, wenn man zurückschaut, den Trainer im Sommer wechseln müssen. Ganz, ganz klar. Weil.
Aber es wäre nicht populär gewesen, oder?
Es wäre nicht populär gewesen, weil Karel Gerrard bei den Fans relativ beliebt genau. war, weil der Klassenerhalt zumindest an den letzten 4 Spielen dann ja vermeintlich souverän wirkte. Ne? Wann ist er noch 10. geworden? Und ja, er hat ja auch in seiner Art ganz okay zu Schalke gepasst. Also der war standhaft, er hat Charakter bewiesen und das hat den Fans schon gefallen. Ne? Er ist jetzt nicht eingeknickt, trotz des Riesendrucks. Das muss man ihm ja positiv halten.
Ich fand es dann am Ende inkonsequent, Ben Manga zu sagen, du darfst hier alles umkrempeln, darfst hier über 10 Leute mitbringen, du darfst Scouts mitbringen, Knappenschmiede umkrempeln, Spieler mitbringen, hat er 15 externe Leute geholt. Aber am Trainer musst du festhalten, obwohl auch jeder im Verein wusste, also Ben Manga hätte lieber einen anderen Trainer geholt. Und das ist im Nachhinein, ist das eine Konstellation, die war schon schwierig, es war schon schwierig, damit in die Saison zu gehen. Und das ist jetzt für mich in dem Fall keine große Überraschung, dass das relativ früh auch echt schiefgegangen ist, zumal wir ja auch in den vergangenen Folgen unserer Sendung thematisiert haben, diesen öffentlichen Disput, diese Zitate der beiden. Also überraschend kommt das dann am Ende doch für mich nicht.
Da ist ja, wenn man böse sein wollen würde, könnte man ja sagen, da kam das so ein 3-5, so eine unfassbare Klatsche wie gestern, ja im Prinzip dem Verein gelegen, ne? Weil nach einem, ich sag mal, 1-0 Zittersieg oder von mir aus einem 1-1, hätte man das vielleicht nicht gemacht, oder? Ist jetzt alles hochspekulativ.
Ja, ich glaube, eine Niederlage, so kann man sagen, kommt einem Verein nie gelegen.
Nein, das ist mein ich auch nicht.
Wer verliert gerne? Ja, klar. Es war einfach die logische Konsequenz einer Entwicklung, dass dieses Spiel dann noch verloren geht. Und dass dann dieser Trainerwechsel kommt, keiner verliert gerne, schon gar nicht dieses Spiel gestern Abend. Also das war ja wirklich eins der denkwürdigsten, die wir so in den vergangenen Jahren gesehen haben.
In vieler Hinsicht. Wir zeichnen deswegen so spät auf, weil ihr heute den ganzen Vormittag euch auf dem Vereinsgelände aufgehalten habt.
Blick durchs Schlüsselloch.
Vielleicht erzählt ihr mal, wie der Vormittag so gelaufen ist, aus eurer Sicht.
Also der Kollege Ernst war im Parkhaus und ich war am Laptop. Deshalb haben wir Arbeitsteilung betrieben.
Parkhaus?
Ja, ich war im Parkhaus. Ich bin heute Morgen, habe mein Auto zur Geschäftsstelle gesteuert. Die Mannschaft war für 10 Uhr einbestellt und da war relativ klar, dass da das Aus verkündet wird. Und ich wollte das Auslaufen und das erste Training des neuen Mannes an der Seitenlinie verfolgen, aber das hat nicht so ganz funktioniert, denn ich durfte nicht am Trainingsplatz stehen und dann habe ich vom Parkhaus zugeguckt, weil das ja nicht zum Trainingsgelände des FC Schalke 04 gehört. Und von da oben habe ich dann gesehen, dass die Ersatzspieler auf dem Platz standen mit Jakob Fimpel und den noch verbliebenen Assistenten, während die Stammspieler sind in der Gymnastikhalle geblieben.
Mhm. Stichwort Jakob Fimpel, den müsste man vielleicht mal vorstellen, den wird nicht jeder kennen, Trainer ja. U23.
Ja, 35 Jahre alt, gilt schon als großes Trainertalent, hat die U23 jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren in Betreuung, lief vor letztes Jahr sehr gut unter Fimpel. Und wie Andi schon sagte, er hat keinen Fußballlehrer und wird deshalb nur 2 Spiele an der Seitenlinie stehen dürfen. Klare Interimslösung, Trainersuche nach wem anders läuft schon. Trotzdem gilt Fimpel als jemand, der sowohl im Training gut ist, also die Spieler, was man so gespiegelt kriegt, finden das Training unter ihm sehr gut und auch seine Ansprachen sind sehr gut. Mhm. Trotzdem muss man auch sagen, zuletzt lief es für die U23 unter Fimpel wirklich schlecht. Ich glaube, hier sind 5 Mal in Folge verloren. Gestern auch beim WSV 0-1. Da hat die zweite Halbzeit soll wohl sehr gut gewesen sein. Aber trotzdem ging auch die Tendenz in der U23 stark bergab unter Fimpel.
Weil man da auch ehrlicherweise sagen muss, dass die Mannschaft, die er jetzt zur Verfügung hat, mit der Mannschaft, mit der er in der Vorbereitung zusammengearbeitet hat, jetzt nicht so viel zu tun hat. Ne? Also in der Vorbereitung hat er mit seinem festen Kader zusammengearbeitet, während viele derjenigen, die jetzt in der U23 spielen, bei den Profis sich beweisen durften. Dazu sind Stammspieler noch gegangen, zum Beispiel Kelsey Meisel wurde zu Rot-Weiß Essen verkauft in die 3. Liga. Und das tut so einer Mannschaft natürlich nicht gut und auch deshalb ging es bergab. Das hat auch jetzt, würde ich sagen, weil ich auch sehr, 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 sehr viel Positives über Jakob Fimpel gehört habe, jetzt glaube ich weniger mit dem Trainer zu tun, als eher mit den Umständen.
Ein Trainer sehr undankbar, ne? Wenn man dann die Profis einbauen soll, muss in die runterkommen von der ersten Mannschaft und sein Gefüge dann ein bisschen aufbricht, obwohl man vielleicht kurzfristig glaubt, dass ein U23-Spieler vielleicht weiter ist und der Mannschaft kurzfristig mehr weiterhilft, aber für den Verein ist natürlich wichtiger, dass die U23-Jungs dann die Profi-Jungs dann Spielpraxis sammeln.
Okay, aber selbst wenn Jakob Fimpel die nächsten beiden Spiele mit 6:0 gewinnt, ist er nicht kein Kandidat für später, weil er den Schein nicht hat. Insofern, wie geht's weiter? Ich habe gehört, die Trainersuche soll schon, läuft die schon, aber es ist wohl schon relativ weit gediehen, oder?
Ja, also natürlich hat Ben Manga seine Namen im Kopf, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Es war ja relativ klar, es war relativ lange unklar, ob Karel Geratz bleibt. Deswegen hat er ja schon mal so eine halbe Trainersuche angestellt. Und für den Fall, dass Karel Geratz sagt, er geht nach Belgien zum Beispiel, musste er Ersatzkandidaten haben. Das gehört ja zu seinem Job, dass er auch immer wieder den Trainermarkt beobachtet. Ne? Das ist... Also er beobachtet ja nicht nur Spieler, es kann ja immer passieren, dass irgendein Verein den Trainer wegkauft und dann kannst du ja nicht nackig dastehen als Kaderplaner. Aber er hat schon mal für sich selber überlegt, was will ich für einen Fußball haben? Das hat er uns ja mal im Interview gesagt, Atletico Madrid Fußball. Und jetzt sucht er den passenden Trainer dafür. Und ja, der soll deutschsprachig sein, der soll die zweite Liga kennen, aber sonst gibt's halt keine Voraussetzungen, weder Jung noch Alter.
Das sind aber auch keine K.O.-Kriterien, ne? Also ja. Wenn jetzt wenn jetzt Manga und Tillmann einen Trainer finden, der jetzt kein Deutsch spricht, aber sonst perfekt passt, dann wäre er wohl auch ein Kandidat. Ne? Also es ist jetzt, die halten sich da noch viele, viele Varianten offen. Mhm. Klar ist aber auch, die Trainersuche jetzt ist natürlich deutlich schwieriger, wenn die mitten in der Saison, als vielleicht im Sommer.
Na gut, aber das ist Schalke ja gewöhnt.
Ja, aber Schalke hat jetzt nicht mehr so die Kohle, um Pep Guardiola Manchester City wegzukaufen, so, ne? Also die Kohle ist jetzt auch nie so richtig vorhanden.
Vor allem, weil Schalke jetzt auch Karel Geratz erstmal weiter Gehalt zahlen muss, ne? Ist ja nicht so, dass der jetzt...
Ja, also sagen wir so, wenn man Schalke 04 ist und so regelmäßig den Trainer wechselt, ich wurde gefragt, ja, wievielte ist es jetzt? Also wenn ich erst FC Heidenheim-Reporter wäre, dann wären es genau 0. Und jetzt, ich habe gar nicht gezählt, ja, wievielte das ist, aber natürlich wird Schalke da sicherlich auch ein Budget haben, so einen geheimen Topf, da vielleicht noch solche Investitionen zu tätigen. Und wir wissen ja vor der Saison, dass für die Abfindungen, die gezahlt werden sollten, ja auch ein Topf zur Verfügung gestellt wurde. Das ist natürlich nicht gut. Es sind Ausgaben, die Schalke nicht gut findet, aber dafür ist dann doch Geld vorhanden.
Es bringt wahrscheinlich nichts, nach irgendwelchen Namen zu fragen, ne? Die Kandidaten sind.
Das wäre unseriös, wenn wir jetzt hier.
Das wäre unseriös, genau. Alles klar. Karel Geratz ist nicht der einzige prominente Name, der heute freigestellt wurde. Marc Wilmots ist der zweite. Vielleicht erklärst du mal die Hintergründe, warum Marc Wilmots jetzt zeitgleich mit Geratz gehen muss.
Im Endeffekt muss man Marc Wilmots ja schon früher anfangen. Also meiner Meinung nach war Marc Wilmots von Tag 1 an eine Fehlbesetzung. Also er ist als Spieler eine Legende gewesen, kein Zweifel. Also unvergessen, 97, du wirst es besser wissen als ich. Ne?
Ja, weil ich so alt bin.
Entscheidender Elfmeter.
Und das 1-0 im Hinspiel.
Aber als Sportdirektor, er kam zurück mit viel, ja, Brimborium, dass man denkt, ja, der Eurofighter ist zurück und das wird alles besser. Aber die Rolle als Sportdirektor war für ihn völlig neu, war vorher nur Trainer. Er hatte nicht diese Expertise, um auf dem Transfermarkt jetzt die großen Steals zu landen. Er hatte nicht das Netzwerk, was man Ben Manga mitbringt. Und auch kommunikativ war es nicht das, was zu Schalke 04 im Jahr 2024 gepasst hat, meiner Meinung nach. Er wirkte so ein bisschen wie alte Schule, Huub Stevens-Art, Rudi Assauer-Art, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. So ein bisschen knochig und einfach dickköpfig. Damit ist er immer wieder angeeckt, wie wir zuletzt auch.
Man wusste ja auch von Anfang an nicht genau, als dann Ben Manga kam, wer macht jetzt was, ne? Beziehungsweise wie sind da die Aufgaben verteilt? Das hat ja von vornherein geknirscht.
Genau, also Marc Wilmots sollte jetzt nah an der Mannschaft dran sein und vor allem zuletzt zwischen Staff und der Mannschaft so eine Einheit bilden. Er sollte da der Klebstoff sein zwischen beiden. Hat nicht so gut geklappt. Kommunikativ, vor allem mit dem Trainer sich unterhalten, da kam er sehr gut mit klar. Und ist ein bisschen symbolisch, hat sich gestern ja auch auf die Trainerbank gesetzt, neben Karel, obwohl er sonst immer auf der Tribüne saß, erstmals. Das war auch wohl nicht abgesprochen, wie wir gehört haben. Und das kam auch nicht so gut an.
Bei wem?
Beim Vorstand ist ja auch ein Symbolbild, ne, dass man Trainer stärkt, obwohl der Vorstand im Hintergrund ja schon überlegt hat, den Trainer vielleicht rauszuschmeißen. Mhm. Und dann, wenn man da den Sportdirektor neben dem Trainer hat, wird ja ein Bild gemalt, dass der Verein oder dass zumindest Marc Wilmots zum Trainer steht. Und deshalb ist dann vielleicht auch so, dass man, wenn man Karel Geratz beurlaubt, dass man dann auch Marc Wilmots nicht mehr halten kann. Das ist dann ein weiteres Argument vielleicht gewesen. Auch weitere kommunikative Alleingänge, wie das in Karlsruhe. Er hat dann ja bewusst, ist er zu uns Medien gekommen, nachdem ich ihn angesprochen hatte und meinte, es gibt keine Trainerdiskussion. Auch das war nicht so abgesprochen, weil die Trainerdiskussion natürlich schon tagte und so ein falsches Bild gezeichnet wurde von Seiten des Vereins. So So macht man sich ja auch angreifbar im Nachgang, wenn man sagt, es gibt keine und nächste Woche ist er doch weg. Passt jetzt nicht so gut, aber dass jetzt Wilmots auch geht, passt dann ja ins Bild.
Ja, ja, klar. Ja, und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, da könnte man noch unseren Talk rausholen, den wir aus Albufeira im Januar aufgenommen haben. Da haben wir wir saßen in Albufeira und du saßt hier und da haben wir schon etliche Risikopunkte angesprochen. Also wir haben ihn damals auch nicht mit großem Jubel empfangen, unabhängig von seinen Verdiensten. Und natürlich muss man sagen, ist das auch der erste Kratzer für Matthias Tillmann, ne? Also der Vorstandsvorsitzende, der zeitgleich nahezu zeitgleich mit Marc Wilmots angefangen hat, der diese neue Vereinsführung, der für diese neue Vereinsführung stand, für Karel Gerards, der an ihm festgehalten hat, für diese Aufteilung zwischen Ben Manga und Marc Wilmots. Und dass das jetzt nicht funktioniert hat, finde ich, ist eindeutig auch ein Kratzer für Matthias Tillmann.
Sehe ich auch so. Dazu habe ich auch einen Kommentar geschrieben. Den könnt ihr natürlich auf watz.de nachlesen.
Okay. Karel Gerards Geschichte, Marc Wilmots Geschichte. Der starke Mann bei Schalke ist jetzt noch mehr Ben Manga. Jetzt ist Wilmots weg. Wird denn jemand ein Nachfolger für Wilmots gesucht und wird er dann auch eine ähnliche Position haben oder wie ist das?
Klares Ja. Also Schalke sucht einen Nachfolger für die sportliche Leitung, dass er Ben Manga unterstützen soll. Der ist dann gerade, also der dann kommunikative Parts übernehmen soll, der dann auch, wie gerade erwähnt, so ein bisschen Staff und Mannschaft zusammenbringen kann, Trainer, Ansprechpartner, während Ben Manga der Stratege im Hintergrund ist, der Kaderplanung und mittelfristige Struktur schafft. Mhm. Ja, und da wird wer gesucht, aber muss schon sagen, dass die Prio 1 in der Suche jetzt der Trainersuche liegt und dann mittelfristig ein neuer sportlicher Leiter kommen soll.
Mhm. Ja, und es ist halt fast sogar aktuell der FC Manga 04, ne? Also man hat den Verein in die Hände eines Kaderplaners gegeben, der über 10 Leute mitbringen durfte, der die Knappenschmiede mit seinen Leuten besetzen durfte, der das komplette Scouting übernommen hat, der die Kaderplanung übernommen hat, der jetzt die Trainersuche federführend leitet. Und wenn man so will, ist das halt auch so eine kleine Wette auf die Zukunft, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, weil man vertraut Ben Manga diesen Verein an. Und er sagt, ja, langfristig, ich hole jetzt ein paar Leute, die verkaufen wir dann irgendwie für viel Geld. Das ist langfristig echt ein guter Plan. Und er hat schon bewiesen bei seinen vorherigen Stationen, dass er das kann. Gut, aber wenn das nicht funktioniert, Schalke ist zweite Liga, also dann
es gab auch schon so einige, ich sag mal, Diamantaugen in der Branche, ne? Sven Mislintat oder Michael Reschke, die auch ihre Zeiten hatten bei Leverkusen oder Bayern, wo auch immer, Dortmund, und die dann aber irgendwann einfach nicht mehr abgeliefert haben. Zum Beispiel auf Schalke, Michael Reschke. Ne? Ja. Es gibt immer Phasen, in der irgendwie ein Kaderplaner dann mal 3-4 Mal daneben liegt und dann ist der Stern auch schnell verbrannt. Das kann auch passieren.
Ich war das letzte Mal, als jemand so viel Macht auf Schalke hatte, das ist ein paar Jahre her, war Felix Magath, oder? Oder ist der Vergleich jetzt zu weit?
Der ist zu weit, der ist ein bisschen weit. Also Ben Manga ist ja jetzt nicht auch noch Trainer, so, ne? Aber wenn man das mit den ehemaligen Sportvorständen vergleicht, die durften halt auch nicht so viele Leute mitbringen und die Knappenschmiede war eigentlich immer eigenständig, ne? Das liegt ja jetzt auch alles bei Ben Manga. Streng genommen ist Ben Manga sogar für Frauenfußball auch zuständig. Da gibt's auch keine eigene Direktion, die ist auch bei Ben Manga angesiedelt, ne? Also der sämtlicher Sport, der ist unter Ben Manga, ne? Das heißt, er hat die ganze Macht in diesem Verein und das sollte doch besser gut gehen als schief gehen.
Und er hat jetzt die Schonzeit ist abgelaufen. Ne?
Man muss ja auch sagen zu Ben Manga noch mal ganz kurz, also ich muss vorweg sagen, dass ich ihn schon für einen Fachmann halte und ihm das zutraue, dass da auch von den Transfers auf dem Sommer einige dabei sind, die mittelfristig zünden können und wo Schalke Geld mitverdienen kann. Aber gerade in dieser Konfliktsituation mit Gerards hat er, finde ich, kommunikativ auch Fehler gemacht. Ne? Mhm. Also dass er da diesen Stein ins Rollen gebracht hat gegen Karel Gerards, das war schon Nachgang kommunikativ schlecht von ihm und hat dem Verein geschadet.
Ja, da merkt man auch, dass er noch nicht in der ersten Reihe stand und dass es vielleicht auch besser ist, wenn man noch einen holt, der sich in der Öffentlichkeit eher ein bisschen mehr auskennt als er. Ne? Also der war bei Eintracht Frankfurt in der zweiten Reihe, in Watford, das war halt England, da hat er jetzt nicht, da war aus dem Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit raus. Davor war er in Stuttgart in der zweiten Reihe, also er kennt die erste Reihe noch nicht so sehr. Und da gebe ich Robin recht, das war jetzt nicht so, nicht seine schlauste Entscheidung.
Zumal Schalke erste Reihe natürlich auch nochmal eine ganz andere Liga ist, als auf Stuttgart oder andere Vereine, ne? Gestern beim das Spiel, wir müssen nochmal kurz drauf eingehen, es war ja insofern irre, als dass die Halbzeiten ja komplett unterschiedlich waren. In der ersten Halbzeit haben wir ja wirklich gedacht, okay, jetzt haben sie ein bisschen den Turnaround geschafft, 13-0, da war nur noch die Frage, Wie hoch gewinnt man das jetzt?
Ja, also ich habe nur zwischendurch gedacht, wenn du dieses Spiel tausendmal spielst und tausendmal 13-0 führst und die erste Halbzeit läuft so, dann verlierst du das genau einmal. Und das war halt gestern der Fall, weil Darmstadt, ich habe das in meinem Spielbericht so formuliert, die haben in der ersten Halbzeit gespielt wie eine Hobbymannschaft, die sich einmal in der Woche zum Kicken trifft, ne? So schlecht waren die. Und auch in der zweiten Halbzeit hatte Schalke zwei riesengroße Chancen, um auf 4-1 zu stellen. Und dann wäre es, glaube ich, Younes und Karaman, dann wäre es, glaube ich, auch ein Schützenfest geworden. Und dass das am Ende noch verloren geht. Du hast genau gesehen, 3-2 und dann hatten die nicht mehr Fußballschuhe an, sondern Betonschuhe. Da lief gar nichts mehr. Am Ende hatte Schalke auch nichts mehr zuzusetzen. Und dann ging es einfach dahin.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, was kann oder was muss der neue Trainer jetzt besser machen, als Gerard es gemacht hat?
Ja, erstmal kurzfristig hat er ja nichts, also gerade jetzt Jakob Fimpfel ist jetzt vielleicht erstmal als Psychologe gefragt. Dieses Bild ist ein bisschen ausgelutscht, aber nach dem Spiel, und auch wenn man die Reaktion der Fans sieht, ne, er wurde ja die Fans, wo die Mannschaft in die Kurve ging, Anfeindung pur. Also es war purer Hass, der Mannschaft entgegenschlug, was man so ja auch nicht unbedingt von der Nordkurve gewohnt ist. Während des Spiels Unterstützung war riesig, aber danach ist den Leuten auf der Tribüne einfach der Kragen geplatzt, was man auch verstehen kann nach so einer Leistung. Und das bleibt natürlich kleben bei den jungen Spielern, dass man so da angefeindet wird von dem Publikum, von 60.000. Der Druck ist jetzt riesig. Und das muss Fimpel irgendwie in die Lockerheit wieder reinkriegen, die Jungs dann ein bisschen mehr Sicherheit geben. Und das wird seine Aufgabe sein.
Ja, er muss vor allen Dingen rein taktisch.
Die Zeit ist um, aber ist egal. Ich glaube, heute dürfen wir
taktisch kann man ganz klar sagen, er muss den Laden hinten dicht kriegen. Das sind in 6 Spielen 16 Gegentore. Das sind fast 3 Gegentore im Schnitt. Da muss er die richtige Besetzung finden. Wir haben gestern, also es waren, glaube ich, 6 verschiedene Innenverteidigungen, die er hatte. Er muss da versuchen, schon im Vorgriff vielleicht auch für den neuen Trainer einfach eine stabile Besetzung hinzukriegen, Stabilität in die Abwehr zu kriegen. Keine Ahnung, ob er jetzt den Torwart auch wechselt, um da mal einen Impuls zu setzen. Das ist ja auch Ben Mangas Wunschtorwart gewesen. Der hat Ron-Torm Hoffmann aus Braunschweig geholt. Das kann jetzt sein, obwohl Justin Hickerin jetzt an keinem
Tor zu
100% schuld war. Aber das sind so kleinere Elemente, die du machen kannst, um vor allen Dingen erstmal den Laden hinten dicht zu kriegen. Vorne ist Schalke gut aufgestellt. Es waren wieder 3 Tore. Also an der Offensive ging es nicht. Armin Younes ist gut, macht sehr guten Eindruck. Tobi Mohr ist immer noch in guter Form. Sille hat wieder getroffen. Kelan Karaman ist auch ein Erstligaspieler. Das sind schon 4 Jungs. Die sind schon oberes Regal, zweite Liga. Aber du musst den Laden hinten dicht kriegen.
Interessant fand ich auch, dass gestern zum Beispiel das komplette Gegenteil an Innenverteidigung gespielt hat, ne? Mit Kaminski und Kallas, im Grunde genommen Erfahrung pur, im Gegensatz zu Wasinski und
so. Ja, ich habe das
genau Gegenteil, ne?
Das mal ausgerechnet, das Durchschnittsalter der Startelf war 27,8 und das Durchschnittsalter der Ersatzbank war 21, irgendwas. Also es war gestern schon Erfahrung, die er dann auf den Platz gebracht hat, und das hat er hinterher auch so begründet, als wir ihn auf Kallas und Kaminski angesprochen haben.
Ja, ja. Irgendwelche Schlussworte, irgendwas Positives, was man den Leuten mit auf den Weg geben könnte für die neue Woche.
Wird spannend zumindest. Ne? Interessante Woche ist es.
Münster. Es ist, da darf ich ihn einmal machen, es ist sehr schalkig diese Woche, oder?
Du magst ihn gerne. Aber nichtsdestotrotz sind die Fans weiterhin trotz der Krise wirklich heiß auf ihren Verein. Das kann man vielleicht zum Schluss als Positives nochmal sagen. Für das Spiel in Münster, es ist ja ein kleines Stadion, gab es 1500 Gästekarten, und rate mal, wie viele Anfragen es gab.
10.000.
20.000 Kartenanfragen für das Spiel in Münster, 1.500 dürfen rein. Und dann gab es noch für das Spiel in Hannover, da war der freie Verkauf, ist gestartet, und da haben die Schalker auch einfach mal kurz innerhalb weniger Stunden das ganze Stadion in Hannover leer gekauft. Da werden auch wieder über 10.000 Schalker hinfahren.
In Hannover werden wir dann definitiv einen neuen Trainer an der Seitenlinie sehen?
Ja, ganz genau.
Bleibt gespannt. Wir bleiben gespannt, wer es ist. Ich denke mal, wenn der neue Trainer feststeht, werden wir es mit Sicherheit auch an dieser Stelle ausgiebig und gebührlich besprechen. In dem Sinne, an diesem denkwürdigen Tag für Schalke sagen wir auf Wiedersehen. Vergessen aber nicht, euch darauf hinzuweisen, ihr könnt uns abonnieren, indem ihr das Glöckchen bei YouTube klickt. Ihr könnt uns aber auch im Podcast hören oder als Podcast hören. Auf allen Podcast-Plattformen, auf Amazon, auf Spotify, auf Apple, was habe ich vergessen? Wahrscheinlich nichts.
Wahrscheinlich alles.
Ihr findet das raus, ihr seid schlau, deswegen schaut ja auch 19.04, der Schalke Talk. Schönen Dank, schöne Woche und Glück auf.
Glück auf.
19.04, Inside Schalke, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.